Da war dann uns relativ schnell klar, dass wir alle ansprechen wollen, die irgendwas mit Schauspielerei zu tun haben. Weil es ganz egal ist, ob du sehr erfolgreich bist oder nicht erfolgreich oder gerade anfängst oder am Ende deiner Karriere bist. Für alle ist das Thema irgendwie das gleiche.
In diesen Gesprächen wurde klar, wie eng alles ist und wie eng Rollenbilder sind, Frauenbilder, Männerbilder. Und das ist binär, also darüber hinaus gibt es ja gar nichts.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir hatten hier im Podcast oft Menschen zu Gast, die queere Geschichte geschrieben haben und uns davon erzählt haben, wie das damals war. In der heutigen Folge ist es anders. Ja, es geht auch um, wie ich finde, deutsche queere Geschichte, aber eine, die gerade jetzt passiert. Wir reden über Act Out, die große Massen-Coming-Out-Aktion. 185 lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und nicht-binäre Schauspielerinnen haben sich vor 3 Wochen im Magazin der Süddeutschen Zeitung geoutet und ein Manifest veröffentlicht, in dem sie von ihrer Branche Akzeptanz und Anerkennung fordern und die Sichtbarkeit queerer Geschichten. Act Out ist ein großes Gemeinschaftswerk, in dem sich viele Menschen auf ganz verschiedene Arten einbringen. Es gibt also nicht jemand, der den Hut auf hat. Und trotzdem hätte es all das nicht gegeben, wenn nicht 2 Menschen am Anfang entschieden hätten, diese Welle zu beginnen und andere zu motivieren, dabei zu sein. Und diese beiden Initiatorinnen sind heute hier. Karin Hanschewski und Godard Giese reden heute erstmalig öffentlich zu zweit darüber, wie das alles angefangen hat, aber auch darüber, wie sie ihr eigenes, aber auch das große gemeinsame Coming-out erlebt haben. Karin Hanschewski erhielt 2007 eine Nominierung für den First Steps Award, hat viel Theater gemacht und in vielen Serien und Filmen mitgespielt. Den meisten ist sie wahrscheinlich bekannt als Dresdner Tatortkommissarin Karin Gorniak. Erst vor 3 Wochen lief Rettung Sonar, der 11. Fall dieses Dresdner Tatortteams in der ARD mit über 10 Millionen Zuschauerinnen. Auch Godard Giese ist gerade als Kommissar zu sehen. Noch ihm schauen Millionen zu, in diesem Fall sogar weltweit in Babylon Berlin, was nicht nur die größte deutsche Serienproduktion ever ist, sondern auch noch eine der queersten. Letztes Jahr erhielt Godard gleich 2 wichtige Ehrungen. Einmal eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis für seine Rolle in Es gilt das gesprochene Wort. Dann wurde er auch noch mit dem Hessischen Filmpreis geehrt als bester Schauspieler. So sieht's aus. Freut euch auf Karin Hanschewski und Godard Giese. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Wir freuen uns, hallo.
Karin, du hast gesagt in diesem Interview im Süddeutschen Zeitung Magazin über die Zeit vor deinem Coming-out, dieses Verstecken macht mich klein. Wie bist du gewachsen in den letzten 3 Wochen?
Also 3 Wochen sind natürlich eine kurze Zeit, um ein Wachstum, glaube ich, voll zu begreifen. Aber also mir ging es tatsächlich 5 Tage, bevor das rauskam. Plötzlich hat es mich ganz schön zerlegt und ging es ziemlich schlecht. Und als das dann endlich am 4. um 18.30 Uhr rauskam online und dann am 5. die Zeitung und dann die ganzen Reaktionen kamen, ab da an ging es mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Und ich habe da auch irgendwie eine enorme Kraft gespürt und eine Befreiung. Ich habe mit Godard, also wir sind ja das eigentliche Ehepaar. Irgendwann werden wir heiraten.
Zelle oder die
ja, da ist es entstanden, aber wir haben uns einfach, tauschen uns einfach seit Ewigkeiten aus, was das ganze Thema angeht natürlich. Und es ist, also du willst darauf hinaus, dass wir das sozusagen ins Leben gerufen haben,
genau.
Nicht wahr? Genau. Und auch jetzt ist es noch so, weil das alles mit uns beiden irgendwie angefangen hat und wir haben schon viele Filme miteinander gemacht und sprechen natürlich auch über private Dinge und auch mit vielen anderen aus der Gruppe. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie, fühlt sich das noch am vertrautesten an und bedeutet das sehr viel, was da passiert ist, die letzten 3 Wochen. Und für mich bedeutet die Begegnung mit diesen Menschen, mit denen wir das jetzt gerade wirklich in die Welt bringen und die ganze Zeit diesen Diskurs führen, diese Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, ich bin enorm gewachsen in den letzten 1,5 Jahren. Bald sind es 2 Jahre, dass wir die erste Idee hatten, dass wir das machen wollen. Und wir diskutieren alle miteinander und reden. Und das ist, bedeutet für mich Wachstum und auch tatsächlich eine Befreiung, weil vorher wurde mir diese Angst immer entgegengebracht. Also immer zu hören von egal wem, ob das jetzt eine Kollegin ist, ein Kollege oder Agent, Agentin, und von denen zu hören, dass man sich halt, was diesen Part angeht, verstecken soll, das macht natürlich was mit einem. Empfinde das als kleinmachend und auch mit unserer komischen Scham verbunden. Und das ist jetzt irgendwie, sind wir im Raum, der Elefant ist im Raum, man kann uns betrachten.
Ihr seid aus dem Schrank.
Wir sind aus dem Schrank raus. Und ja, und jetzt ist es so, okay, und? Es ist nicht mehr meins. Diese Angst, die mir ständig entgegengebracht wurde, die ist jetzt nicht mehr meine. Und natürlich wir haben auch mit Godard drüber gesprochen, gab es auch Momente, wo wir dachten, was ist, wenn es was mit unserer Karriere macht?
Da reden wir gleich noch drüber. Ganz kurz die Frage vorher. Du sagst, 5 Tage vorher hattest du ein komisches Gefühl oder hattest du Angst. Wovor?
Also ich glaube, was da passiert ist, ist natürlich meine, und das ist zu intim, aber ich habe natürlich, jede Person hat eine eigene Geschichte damit. Und meine persönliche Geschichte, die natürlich auch mit vielen Verletzungen zusammenhängt, mit der eigenen internalisierten Homophobie. Und ich glaube, die hat sich 5 Tage vorher, kam das nochmal richtig raus. Also auch, was das bedeutet, diese Reise, die wir da gegangen sind, und dass das jetzt rauskommt. Das hat sich wirklich körperlich Bahn gebrochen. Also mich hat es wirklich zerlegt. Ich lag im Bett und habe geheult. Das ist einfach sehr intim. Und natürlich auch Ängste. Es gab Nächte, da bin ich plötzlich aufgewacht und dachte, warum machst du das alles? Es geht doch so. Ich arbeite doch so. Ich kann doch einfach so weitermachen. Ich habe den Tatort, ich kriege auch andere Angebote. Aber ich habe gemerkt, dass da etwas gibt, womit ich rumlaufe, was mich nicht... Ich habe keinen Bock, irgendetwas zu verstecken. Und ich weiß nicht, warum. Warum sollte ich das verstecken? Und das, was viele, wir haben so viele tolle Reaktionen von Menschen bekommen, die uns so dankbar sind, weil ich weiß, wie es mir auch geht oder anderen. Man sucht nach Vorbildern. Ich möchte, dass wir zeigen, dass niemand sich verstecken muss. Und wenn ich weiterhin sozusagen in the closet bleibe, das habe ich schon im Interview gesagt, und das meine ich wirklich zu 100% so, dann trage ich zu einer Welt bei, in der ich nicht leben will. Und diesen Schritt zu tun, mich der Angst zu stellen, auch nicht zu wissen, was für Reaktionen kommen, ich positioniere mich sehr deutlich, in welcher Welt ich leben will. Und das gibt mir einfach ein so geiles Gefühl, habe mich selten so gut und auch tatsächlich so sexy gefühlt, wie zur Zeit.
So sexy? Out sein macht sexy.
Ich muss dir sagen, ja.
Also, was daran macht sexy?
Ich hab mit einer Freundin drüber gesprochen, weil dieses Ding, sich zu verstecken, ne? Also ich wusste, dass Leute in der Branche wussten, also bestimmte Leute wussten, dass ich eine Freundin habe. Das heißt, ich hab, glaube ich, immer wieder versucht, einfach, okay, alle wissen, ich habe eine Freundin, ich bin nicht hetero, dann muss ich halt irgendwie aber trotzdem das Heteronormative so gut performen, dass ich weiterhin für die irgendwie sichtbar bin als Frau, sichtbar bin als Sexobjekt, sichtbar bin als eine Schauspielerin, die irgendwie verschiedene tolle Sachen spielen kann. Und dessen habe ich mich jetzt entledigt. Und also ich meine, ich glaube, das braucht man gar nicht weiter zu erklären, sondern also wenn jemand zu sich steht, entschuldige mal, also eine Haltung hat, das ist, also was gibt's denn Sexieres als das, die eigene Stimme zu finden und diese eigene Stimme auch hörbar werden zu lassen.
Gut, das sind ja ganz verschiedene Ebenen, was Karin gerade beschreibt, ne? Auch an Ängsten oder an Gefühlen, sowohl das Persönliche als auch, ne, die Karriere. Zusätzlich habt ihr aber ja auch noch Verantwortung für Kolleginnen übernommen, ne, die ihr motiviert habt, da mitzumachen. War das auch ein Teil deines Gefühls in den Tagen vorher, dass ihr die da mit ins Boot habt und wie es denen wohl gehen wird?
Also das war, die Tage vorher war das nicht mehr so ein Thema. Ich kann mich an unser erstes Treffen mit Caroline Imke erinnern, wo wir darüber geredet haben, was für eine Form das überhaupt haben kann, das Ganze, ne? Und da weiß ich noch, dass ich das ganze Treffen über, als es dann so konkret wurde und als wir so über konkrete Vorstellungen gesprochen haben, wie das aussehen kann und wie der Auftritt sein kann und was das für eine Form nimmt, da ist mir plötzlich ganz, da ging es mir nicht gut an dem Abend, weil ich gemerkt habe, jetzt haben wir schon einige Leute angesprochen, können wir diese ganzen Vorstellungen, die diese Leute auch alle haben, können wir das überhaupt in eine Form bringen? Ist das möglich? Gibt es da etwas, wo alle zu sagen können, ja, da war noch gar nicht klar, dass es so ein Manifest geben wird, ne? Wo auch die Frage war, ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat, ja, kann ich das denn vorher mal lesen, ne? Also, wo noch eine Idee war, vielleicht gibt's einen Text oder der so geschrieben wird. Und wo ich gesagt habe, ja, naja, wenn jemand so einen Text schreibt, wir können ihn ja nicht an alle rumschicken.
Du meinst, das Interview lesen vorher?
Ja, ne? Da war auch noch nicht klar, dass es ein Interview geben wird. Das war noch gar, also, es war am Anfang auch mal über einen Artikel oder sowas, ne? Mhm. Ja, und ich weiß, dass ich an dem Abend, da ging es mir nicht gut und ich dachte, boah, können wir das überhaupt verantworten?
Können
wir das für die Leute, nicht nur beantworten.
Nee, ich meine verantworten, meinst du?
Verantworten.
Sie da mit reingebracht zu haben?
Ja, vielleicht. Also das ist ja immer verbunden mit einer Hoffnung. Ne? Also dieses Thema, was Karin ja schon gesagt hat, jeder hat da seine eigene Geschichte. Jede ist damit anders, geht damit anders um. Und da gibt es ganz viel Ängste, Scham, also alles, was wir ja auch gespürt haben und haben. Es ist so schön, Karin, du guckst mich gerade so an. Und ich habe das auch, als Karin eben geredet hat, als wir vor knapp 2 Jahren damit angefangen haben, wir waren beide so wie so auf so Glatteis und waren beide, wann können wir es denn machen? Wie viele Leute sollen denn dazukommen? Können wir es schon machen, wenn 20 Leute dabei sind oder so? Und jetzt zu hören, wie Karin hier so spricht, das zum Thema wachsen, es ist so schön, dass diese Entwicklung auch, und bei mir selber merke ich es ja auch. Und das ist ja auch das, was wir jetzt die ganze Zeit als Feedback auch bekommen, auch von den Leuten, mit denen wir jetzt auch diese Pressegruppe machen, wo wir das so ein bisschen nachbearbeiten. Nachbearbeiten ist ein gutes Wort.
Begleiten.
Begleiten. Und da merke ich so im Nachhinein, ich glaube, wir haben viele gute Entscheidungen getroffen und ich bin sehr froh, dass es so, dass der Auftritt so geworden ist, wie er geworden ist. Und dass wir an bestimmten Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
Was waren die entscheidenden Steps oder die entscheidenden Weichen, die ihr da gestellt habt?
Also so im Nachhinein, das Wichtigste, finde ich, ist, dass wir uns wirklich geöffnet haben, zu gucken, wir sind als Gruppe schon divers und dieser Diversität auch einen Raum zu geben und eine Stimme zu geben und zu gucken, wer, also es war klar in dem Interview, am Anfang sollten es nur 4 sein, dann haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine 5. Person und wirklich am Abend vor dem Interview waren wir so verzweifelt. Wir hatten den ganzen Tag geredet, haben gesagt, es gibt Stimmen, die wichtig sind, die fehlen. Und dann haben wir, es war auch einigen Leuten nicht recht, aber dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine 6. Person.
Und wer war das in dem Fall?
Das war Mehmet, wobei Mehmet aber ganz lange feststand eigentlich schon. Und Mehmet hatte eine Woche vorher, war klar, er konnte nicht anreisen aus Wien. Und dann habe ich am Vorabend einfach nochmal Mehmet angerufen und habe gesagt, Mehmet, du musst kommen, das geht nicht, du musst kommen. Und dann hat Mehmet kurz geschluckt und hat gesagt, er guckt mal nach Fliegern. Und dann ist er tatsächlich 1,5 Stunden vor unserem Interview ist er in Berlin gelandet.
Weil er seine Perspektive unbedingt drin haben wollte.
Ja, ich finde auch, dass in dem Interview Mehmet Stimme ist so wichtig, weil die so auch nochmal so eine ganz andere, dieser Gedanke der Intersektionalität, der ist uns auch so klar geworden in der Vorbereitung, wie wichtig das ist und was für dass das eigentlich die Richtung ist, in die man gehen in die wir gehen wollen. Das ist das, wie gesagt, wir sind als Gruppe schon so divers, wo es um Geschlechtsidentität geht, aber dann auf der anderen Seite um sexuelle, ja, das Wort, was man da immer, Orientierung stimmt nicht.
Identität?
Wie?
Das geht um sexuelle
Identität,
um geschlechtliche Identität, das geht um...
Ja, mit dem Wort sexuelle Identität habe ich immer so ein bisschen ein Problem, weil ich es gar nicht so sehr als Identitätsfrage sehe, weil es sich nur in diesem Negativ findet, ne, zusammenfindet.
Wie meinst du es negativ?
Naja, ich sag mal, also jedenfalls geht es mir so, also dass die Frage nach meiner, ob ich jetzt Männer liebe, ist jetzt für mich keine Frage meiner Identität. Ja. Also ich sehe mich zum Beispiel viel eher als jemanden, der wahnsinnig Kino liebt. Das ist für mich viel mehr identitätsstiftend. Das andere ist eine Identität, die kommt von außen, weil meine Art zu lieben in unserer Gesellschaft als etwas Negatives begriffen wird. Und diese Zuschreibung meiner Art zu lieben, macht es für mich zu einer Identitätsfrage. Das ist aber eine Sache, die von außen an mich herangetragen wird. Und ich selber erscheint das für mich keine Frage von Identität. Das ist einfach, ich liebe eine Person und dass sie nun ausgerechnet jetzt bisher immer männlich war, das spielt für mich identitätsmäßig keine Rolle.
Aber jetzt sind wir natürlich mitten in Diskussionen, die ja schon unter zwei Menschen total spannend sind. Ich stelle mir vor, wie ist das mit 185, wo jeder da eine ganz andere Sicht drauf hat. Wie habt ihr das auf die Reihe bekommen, das unter einen Hut zu bringen? Und ich meine, ich sag mal, ich kenne das ja auch anderen aktivistischen Diskussionen. Es ist ja schon schwer, zwischen Schwulen und Lesben sich auf irgendeinen Text zu, egal was, zu einigen. Ja? Ja. Und hier seid ihr noch viel breiter aufgestellt. Und es geht tatsächlich ja um euch persönlich. Es ist ja nicht irgendeine Forderung, die man jetzt aufstellt, sondern ihr habt hier etwas über, wie auch im Interview gesagt, eine Lebensentscheidung getroffen. Wie habt ihr das auf die Reihe bekommen, dass das ohne Tote und Verletzte und wütende Leute, zumindest ist davon nichts bekannt, ihr wirkt als Gruppe noch harmonisch, ihr nickt gerade. Wie habt ihr das geschafft?
Also wir haben wirklich extrem viel und extrem lange miteinander gesprochen. Also zum Beispiel das Manifest, also das Manifest, es gab eine erste Fassung vom Manifest, Bastian Trost hat die geschrieben und an uns geschickt. Dann haben wir die an die Gruppe geschickt. Ich weiß nicht, wie viele wir da zu dem Zeitpunkt waren, 30, 40, 50 Leute. Und alle waren gebeten, etwas dazu zu sagen, ob sie sich damit identifizieren können oder nicht, ob sie irgendwie andere Ideen haben, was gar nicht geht. Und dann haben wir über all diese Punkte ständig gesprochen. Also allein.
Hat das jemand moderiert oder wie lief das über Google Docs? Hat jeder was reingeschrieben? Zuerst
mal per Mails. Wir haben Mails bekommen, ja, mit Anmerkungen. Leute, die geschrieben haben, super. Leute, die geschrieben haben, nee, das überhaupt nicht. Oder vielleicht müsste mal das rein. Und am Ende haben wir an diesem Manifest, gab es glaube ich eine Woche oder fünf.
Fast zwei Wochen,
wo wir jeden Tag mehrere Stunden in Zoom-Konferenzen, mal waren wir 6 Leute, mal 7 Leute. Mal 5 Leute und haben, es gab einfach verschiedene Perspektiven, also die einfach da waren. Da waren Personen mit Transition-Erfahrung, Personen mit Doppelmarginalisierung und nur so konnten wir ein Manifest irgendwie hervorarbeiten, das versucht, so gut wie möglich viele Perspektiven mit einzubeziehen. Und trotzdem hat es das, also wir haben 185 Leute dazu bekommen. Ich habe auch mit einer Person habe ich gesprochen, die Aktion super fand und die alles toll fand, was wir machen, aber zum Beispiel mit einem Satz ein Riesenproblem hatte. Und zwar mit dem ersten Satz, wir identifizieren uns als bi, trans, schwul, lesbisch. Und sie meinte, sie identifiziert sich nicht als das. Sie möchte, also sie wollte bereits 2 Schritte vorwärts sein, meinte, ich möchte all diese Labels loswerden. Ich möchte, dass da all das keine Rolle mehr spielt. Und deswegen konnte sie das nicht unterschreiben. Und ich bat sie, sich das zu überdenken, weil ich meinte, aber genau das ist doch das Spannende dann. Also darüber kann man doch dann sprechen im Nachhinein, dass man etwas erkennt, aber trotzdem sagt, ich finde nicht jeden Satz super. Oder ich persönlich zum Beispiel, ich sehe das genauso wie Godehard. Ich identifiziere mich jetzt auch nicht als das.
Als lesbisch.
Ja, das sagst du jetzt. Ich finde das zum Beispiel total spannend, weil ich davon erzählt habe, dass ich eine Freundin habe oder hatte. Und schon sind alle der Meinung, ich bin lesbisch. Ich habe aber noch nie darüber gesprochen, mit wem ich davor eine Beziehung hatte oder mit wem ich als nächstes eine Beziehung haben werde oder sonst was. Und das heißt, ich habe dieses Manifest unterschrieben. Ich habe auch deutlich Dinge gesagt. Und jetzt merke ich, dass alle mich bereits in eine Schublade gesteckt haben. Und jetzt ist die Frage, ob ich diese Schublade nochmal aufmache und korrigiere. Und finde das auch wieder irgendwie doof, weil ich, das ist für mich irgendwie... Ich hatte Beziehungen mit Männern und mit Frauen. Und deswegen, also wenn es ein Label dafür gäbe, wäre es wahrscheinlich bisexuell. Irgendwie finde ich das...
Das ist natürlich das Problem, was wir alle haben. Dass wir wollen natürlich Diskriminierung überwinden und da müssen wir natürlich erstmal definieren, was überhaupt die Diskriminierung ist. Und sobald wir das tun, fördern wir natürlich auch wieder Schubladen oder Debatten oder natürlich auch Zuschreibungen oder auch Voyeurismus von Leuten, die uns gerade deswegen, weil wir es ansprechen, dann entsprechend im Blick haben. Und das ist natürlich auch ein Dilemma, in dem man drinsteckt. Ist das Gefühl, was ihr gerade habt, auch ein bisschen?
Total. Ja, weil...
Ach, ich weiß gar nicht, ob es so ein Dilemma ist, aber ich finde zum Beispiel, es wird viel zu wenig über Erotik, Sexualität in unserer Gesellschaft gesprochen. Also, das war auch so lustig, weil wir neulich gerade in unserer erweiterten Pressegruppe darüber gesprochen haben, dass wir uns eigentlich gerne mal über Sexualität austauschen möchten. Weil das so ein Feld ist... Weil Sexualität auf der einen Seite natürlich, wenn sie missbraucht wird, eine ganz dunkle Seite hat, aber auf der anderen Seite auch zu einer transzendenten Erfahrung werden kann oder eben einfach Lustgewinn ist oder eben für Fortpflanzung da ist oder überhaupt eine Art und Weise zu kommunizieren ist. Und ich finde, da steckt so viel in der Sexualität drin, was diese Labels überhaupt nicht halten können. Also es ist so interessant, weil da kommt halt auch eine Erfahrung, die ich als Schauspieler halt häufig gemacht habe. Es gibt, das ist keine Technik, das ist ein Training. Meissner-Training heißt das. Das ist ein Training, wo du sehr immer bei dem Partner bist oder der Partnerin, mit der du gerade spielst.
Also, das ist ein Schauspiel.
Das ist ein Schauspieltraining.
Okay.
Und es geht vor allen Dingen darum, nicht so sehr bei dir selber zu sein, sondern bei dem oder bei der Partnerin, mit der du spielst. Partnerin. Und dabei ist mir so häufig aufgefallen, oder es ist mir auch passiert, dass ich mit Männern, mit Frauen, mit Non-Binären habe ich nicht gespielt, in dieser Gruppe jedenfalls nicht. Du hast bestimmte Energien an dem Tag, die sind auch immer unterschiedlich. Also mal hast du mit der einen Person an dem einen Tag eine wahnsinnig aggressive Energie und am nächsten Tag plötzlich kommst du in so Liebes Vibes rein. Und da habe ich einfach festgestellt, dass die Erotik einfach, das hängt von so konkreten Sachen ab. Also das hängt mit der Haut zusammen, das hängt mit der Stimme zusammen, das hängt mit dem Geruch zusammen. Und das ist total individuell. Und das kann mir bei einer Frau genauso lustvoll bereiten, wie ich bei einem Mann das lustvoll finden kann oder eben nicht. Und das hat erstmal mit dem Geschlecht der oder desjenigen gar nichts zu tun, sondern das ist ganz konkret. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Ich glaube, dass wir in unserem, das ist ein Satz, den ich in einem, oder eine Geschichte, die ich auch in dem Interview erzähle.
Du über Zärtlichkeit sprichst, ne? Wo du sagst, Männer dürfen fast nie Zärtlichkeit zeigen in den Rollen, wo du das auch kritisierst. Es ist auch ein Teil der Diskussion zu sagen, man will ja nicht nur über seine eigene Identität oder wie man es auch mal nennt reden, sondern man will auch überhaupt darüber reden, wie man den Beruf überhaupt definiert oder wie man in dem Beruf mit Rollenerwartung oder überhaupt mit Erwartung umgehen möchte.
Ja, aber es gibt auch ganz viele, also den Teil, auf den ich da eben gerade hinaus wollte, ist, dass mein Vater mal zu mir gesagt hat, er hätte noch nie einen erotischen Gedanken oder ein erotisches Gefühl einem Mann gegenüber gehabt. Aber es könne sein, dass es damit zusammenhängt, dass er sich diesen Gedanken nicht erlaubt. Und ich finde, das sagt so viel über das Verhältnis unserer Gesellschaft zu Sexualität aus, dass es Tabus gibt, in dem, worauf ich mich einlasse. Und als Schauspieler bin ich häufig oder im Idealfall bin ich in einem Raum, wenn ich spiele, in dem ich angstfrei bin und mich auf alles einlassen kann. Und da kommen dann genau solche Sachen zustande, dass ich plötzlich mit einer Frau eine Liebesszene spiele und diese Frau total erotisch finden kann. Und ob das jetzt zu Sexualität führt oder nicht, das ist letztlich... Also,
für Spielen ja sowieso egal.
Auch egal, für Spielen egal. Und vor allen Dingen ist es auch die Frage, was ist denn Erotik? Oder wo beginnt die oder wo hört die auf? Höre ich an einem bestimmten Punkt auf, weil ich irgendwann mal gesagt habe, das ist jetzt ein Geschlecht, mit dem ich mich jetzt nicht so einlasse und das ist eins, mit dem ich mich einlasse. Ne? Also da ist so viel Graubereich und ich glaube, da ist auch immer diese Frage, ob es Bisexualität, ne, das kenne ich seitdem ich Kind bin, dass immer gesagt wird, bisexuell, das gibt's doch gar nicht, die haben sich bloß nicht richtig entschieden, wo ich einfach sagen muss, ich empfinde das ein sehr, das ist die Erotik wirklich als sehr breites, breit gestreutes Feld und finde das absolut aufregend, den konkreten Menschen vor mir zu haben und mit dem Erfahrung zu machen.
Aber ihr hattet bestimmt auch Leute in der Gruppe, wo es anders war, ne? Die gesagt haben, ich bin eindeutig schwul, eindeutig lesbisch und ja, möchte das auch nicht verhandeln müssen oder so. Ja?
Klar, wir hatten ja auch ganz viele unterschiedliche Altersstufen, da merkst du dann auch schon, dass die Diskurse anders werden. Ne? Also
je älter, umso mehr Schubladen, kann man das so sagen?
Das weiß ich nicht, so genau habe ich...
Also Schubladen in Anführungszeichen.
So genau haben wir ja... Wir haben ja nicht mit jedem total intensiv geredet, ne? Also
ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass Leute in unserem Alter, ne, oder also dass die total.
Jetzt müsst ihr sagen, wie alt ihr circa seid oder was, oder zumindest euer Wikipedia-Alter, egal ob das stimmt hier.
Ich bin zwischen 35 und 39 Jahre alt.
Euer Spielalter, genau.
Nein, aber ich glaube, dass für viele das sehr, sehr klar ist, also dass ihre sexuelle Orientierung sehr, sehr klar ist oder sexuelle Identität sehr klar ist. Für mich persönlich ist sie eben halt überhaupt nicht klar und frage mich auch so, deswegen ist das für mich, glaube ich, so ein Problem mit diesem, was bist du, so weil ich bisher, ich habe mich in meinem Leben bisher selbst sehr stark überrascht und ich hatte meine erste Freundin mit 27 und es kann auch sein, vielleicht werde ich nur noch Freundinnen haben und dann werde ich irgendwie in 10 Jahren werde ich wissen, okay, nee, ich bin scheinbar doch lesbisch. und dann können wir darüber nochmal sprechen, aber ja, was auch, also zurück zu dem, worüber wir gesprochen haben, also Leute reinzubekommen und irgendwie diese Gemeinsamkeit, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen und auch wer mitgemacht hat und wer nicht mitgemacht hat, weil es haben ja auch Leute aufgrund der Intersektionalität zum Beispiel gesagt, dass sie nicht mitmachen, weil sie haben schon ein Problem aufgrund ihrer Hautfarbe, werden sie schon diskriminiert und haben kaum was zu spielen. Wenn sie jetzt noch rauskommen und sagen, sie sind schwul, dann gibt es eigentlich gar nichts mehr, was sie spielen können. Und das ist sehr verständlich. Also es ist natürlich furchtbar, weil das zeigt einfach, wo wir sind heute in der Gesellschaft. Und da sind wir einfach noch nicht so weit, wenn die Leute nicht, also diesen Schritt gerne gehen wollten mit uns, aber nicht konnten, weil sie dann befürchten, dass einfach gar nichts mehr geht und dass sie den Beruf wechseln müssen.
Ich glaube, auch einer der Gründe, warum es relativ gut funktioniert hat, wir haben, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wen wir denn alles ansprechen, da war dann uns relativ schnell klar, dass wir alle ansprechen wollen, die irgendwas mit Schauspielerei zu tun haben, weil es ganz egal ist, ob du sehr erfolgreich bist oder nicht erfolgreich oder gerade anfängst oder am Ende deiner Karriere bist, für alle ist das Thema irgendwie das Gleiche. Und dann haben wir uns darüber verständigt, wie man eigentlich mit der Situation umgeht, wenn Leute nicht mitmachen wollen. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch da offen bleiben, weil das ist genau der Punkt. Die Gesellschaft stößt erstmal diese Leute, uns alle ja aus. Und wir wollten das nicht wiederholen. Wir wollten sagen, ihr habt trotzdem bei uns einen Platz. Und ich glaube, letztlich, also was für mich zum Beispiel ein total wichtiger Gedanke in dieser ganzen Diskussion ist der Gedanke an Privilegien. Und ich glaube, das Bewusstsein darüber, selber zu sagen, ich habe in bestimmten Punkten, genieße ich Privilegien. Und auch ich als schwuler Mann, der heterosexuell oder heteronormativ gelesen werden kann von einem Publikum, ist innerhalb der Schauspielerei auch ein Privileg, weil es gibt wahnsinnig viele Figuren für heterosexuelle Väter. Das heißt, ich komme erstmal für relativ viele Rollen in Betracht. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, auch in unserem Zusammenspiel ist es auch immer noch, zu sehen, dass zum Beispiel non-binär, also Schauspieler mit non-binärem Hintergrund, für die ist das ganz, ganz schwierig, weil es gibt keine Rollen. Jules Elting hat es, glaube ich, gesagt, Jules hat noch nie im Fernsehen eine non-binäre Figur gesehen und ich kann mich auch nicht dran erinnern. Das heißt, da ist schon die Besetzung schon, das ist auch schon wieder viel, viel schwieriger. Und ich finde diesen Gedanken daran zu sagen, ein Bewusstsein dafür zu haben, auf was für Privilegien man eigentlich sich setzen kann und zu sagen, wir wollen es für alle zugänglich machen, wir wollen für alle Möglichkeiten zugänglich machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ist das eine Überlegung, die ihr erst entwickelt habt, als ihr euch damit beschäftigt habt, oder war das von Anfang an so? Also, war das auch so ein Lernprozess zu sagen, okay, weil wir das machen wollen, wollen wir das und das mit berücksichtigen, weil wir auch darauf angesprochen werden oder weil wir auch neue Menschen treffen, mit denen wir vorher so nicht in Kontakt waren?
Also für mich war es ein großer Lernprozess, weil das ist ja das leider das Verrückte an Privilegien und dass man, wenn man sie genießt, dann sieht man gar nicht, dass es sie gibt. Und für mich wurde es wirklich tatsächlich in der Auseinandersetzung und auch in dem Interview, was wir geführt haben in der SZ, also die Sachen, die Tüke Royal sagte und auch die Sachen, die Mehmet Ateşi sagte, die waren für mich sehr erschütternd und teilweise schockierend und auch schockierend, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, womit andere umgehen müssen. Also wenn einem Tüke erst einmal auf der Schauspielschule gesagt wird, nee, du bist irgendwie zu lesbisch, du bist nicht weiblich genug oder sonst was, später gesagt wird, wenn du deine Transition machst, dann als Transmann, da gibt's sowieso gar keinen Raum für dich im Fernsehen, im Film, im Fernsehen, im Theater. Also wo, wenn denn nicht dort? Wo, wenn nicht dort? Also und das in diesen Gesprächen wurde klar, wie eng alles ist und wie eng Rollenbilder sind, Frauenbilder, Männerbilder und das ist binär, also darüber hinaus gibt's ja gar nichts, aber auch die Frauenbilder, also ich meine, wie sehen denn alle Schauspielerinnen aus, ne? Also wenn man sich durch die Karteien durchguckt, es gibt ein bestimmtes Schönheitsbild, also das empfinde ich extrem so, wie man es auszusehen hat, wenn man den Love Interest spielen will, also wenn man eine Hauptrolle spielen will.
Hast du die 5 Zeilen gelesen, die auf deiner ARD-Tatort-Beschreibung stehen?
Nee, sag mal.
Das ist irgendwie sowieso drin lassen, sieht aber viel besser aus. Also es ist in den 5 Zeilen, wird es direkt aussehen.
Ja, aber damit, also ich als Schauspielerin wurde, also seitdem ich das mache, damit konfrontiert mit meine Weiblichkeit, meine Fraulichkeit und wie ich aussehe und also beim Drehen, aber auch sozusagen intern, ne, in der Branche. Also wenn einem geraten wird, irgendwie ich muss mich mehr aufpimpen und der eine soll mir ruhig in den Ausschnitt gucken, damit das hier irgendwie alles geschmeidiger läuft. Also wirklich.
Ihr habt jetzt wirklich was ganz Besonderes geschaffen mit diesem Prozess und mit diesem Ergebnis und mit diesen Menschen. War es das jetzt oder was kann damit passieren oder was soll damit passieren? Was ist euer Plan?
Also wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal im Schwutz alle zusammen eine große Feier machen.
Und dann wechseln wir den Beruf.
Genau. Aber okay, ich meine, ihr habt dieses Label Act Out, ihr habt diese Seite, ihr habt die Gruppe an Menschen, ihr habt eine Pressegruppe, habt ihr eben gesagt.
Wir führen sehr viele Diskurse momentan. Ja. Also es ging uns auch ganz doll um die Sichtbarmachung, aber selbstverständlich ging uns darum, einen Diskurs anzustoßen.
Wollt ihr denn als Gruppe zusammenbleiben? Wollt ihr daraus eine Organisation gründen oder wollt ihr euch regelmäßig treffen, um gemeinsame Projekte zu überlegen? Oder ist es jetzt erstmal draußen und es passiert? passiert, was passiert?
Also ich glaube, es ist vielschichtig. Also es gibt ja die QMS.
Die Queer Media Society, die euch auch von Anfang an da sehr unterstützt hat und genau. Begleitet hat. Ja.
Also mit Kai habe ich mich ja relativ früh schon getroffen und das war wirklich eine große
Unterstützung. Kai Peak, der Initiator der Queer Media Society.
Genau. Und wir haben jetzt demnächst ein Gespräch mit ihm, um zu gucken, wie man das, also das macht ja total Sinn, ne? Das irgendwie zusammenzuführen. Wie das genau aussieht, das wird sich jetzt, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und ansonsten führen wir ziemlich viele Gespräche innerhalb der Branche mit Entscheidungsträgern, mit Leuten, die Interesse angemeldet haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Das Interessante ist ja, dass es innerhalb der Branche ja schon seit einiger Zeit ein Gespräch über Diversität gibt, ne? Und wir grätschen da jetzt so ein bisschen rein und merken auch, dass wir relativ viele offene Türen vorfinden. Also die Leute sind interessiert, in Kontakt zu treten. Ich habe das Gefühl, dass viele das wollen auch, Diversität, und noch nicht so genau wissen, wie sie es hinkriegen sollen. Und ich glaube, das hat natürlich was auch vor allen Dingen damit zu tun, wie wir auch selber gemerkt haben in der Gruppe, wenn, also wie gesagt, wir haben als weiße Cis-Homos angefangen und sind dann irgendwann Transpersonen dazu, kamen non-binäre Personen dazu, kamen Leute mit Doppelmarginalisierung dazu. Und das hat die Gruppe reicher gemacht und das hat die Stimmen reicher gemacht. Und das ist wirklich, ich finde das so beglückend zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Stimmen jetzt bei uns gibt.
Aber macht es das dann auch einfacher, weil man sagen kann, wir sind mehr und wir kommen jetzt alle gemeinsam bei euch an und wollen auch, dass sich was ändert in den Strukturen, oder macht das auch komplizierter, weil natürlich ein Prozess, der gerade bei euch erst stattgefunden hat, in den Sendern oder bei den Produzenten natürlich noch nicht so da ist?
Das macht es viel einfacher, weil wir selbstverständlich aufgrund der großen Gruppe Gehör finden. Also niemals im Leben, wenn Godehard und ich uns zu zweit geoutet hätten, dann gäbe es jetzt nicht diesen Diskurs, der stattfindet. Der findet ja statt, also ganz viele Gespräche finden statt und da ist was ans Tageslicht gekommen, was vorher irgendwie versucht wurde, unter den Teppich zu kehren. Und das heißt, ich glaube sehr wohl und ich persönlich empfinde das als enormen Reichtum, diese verschiedenen Stimmen. Also ich merke jedes Mal bei jeder einzelnen Zoom-Konferenz, bei jedem Gespräch, das wir mit EntscheidungsträgerInnen führen, dass ich da extrem viel lerne und dass mich das bereichert, weil also niemand ist daran interessiert, irgendwie weiter das so engmaschig zu fahren, also das aufzubrechen, Denkmuster aufzubrechen. Also was für Filme, was für Serien interessieren mich, was für Geschichten interessieren mich, welche, die mich erweitern, welche, die mich zum Träumen bringen, welche, die mir eine andere Welt zeigen, welche, die, also, und nicht immer nur, also.
Aber dafür muss man ja nicht nur bestimmte Leute überzeugen, sondern dafür muss man ja auch Strukturen ändern. Ja. Ne? Das ist ja die Frage, wie macht man das? Das heißt, man trifft immer wieder Leute, das kenne ich auch, ich rede auch schon sehr lange über Diversität in den Medien und dann hat man sehr schnell alle überzeugt, dass das irgendwie geben muss. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute erklären, warum es halt eben in dem konkreten Fall jetzt irgendwie doch nicht geht, warum man die Rolle doch nicht so besetzen kann, warum es jetzt diese Serie so doch nicht geben kann oder warum ein Buch umgeschrieben werden soll, weil es angeblich das Publikum nicht versteht. Das ist ja nicht nur ein Fehlverhalten von Einzelnen, sondern das ist ja ein strukturelles Problem. Und da ist ja die Frage, wie ändert man diese Struktur? Wollt ihr das überhaupt? Seht ihr euch als Act Out, als die Gruppe, die das macht? Oder habt ihr nur einen Diskurs angestoßen, das müssen jetzt andere machen?
Doch, auf jeden Fall. Nein, das war es. Es ging uns von vornherein immer darum, auch die Strukturen anzusprechen und sie auch zu verändern, also mit zu verändern. Und also ich bin langsam, wir reden ja wirklich sehr viel darüber und denken darüber nach, wie das gehen kann. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass auch andere Leute in Entscheidungspositionen kommen und dass diese Stellen diverser besetzt sind. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das anders geht. Also da müssen Positionen geschaffen werden oder Positionen anders besetzt werden, weil einfach dann die Sachen anders erzählt werden. Und ich dachte früher auch so, oh, Quote und so, das ist ja fürchterlich, dass man sowas braucht. Und ich glaube, das ist sowas, also es gibt ja so diese Regelung.
Gibt's ja Filmförderungen, die das davon abhängig machen, wie divers ein Stoff gestaltet
ja,
ist oder auch besetzt ist.
Es geht, also mir, ich glaube auch uns geht es nicht darum, dass jetzt jeder Stoff divers erzählt wird oder dass jeder Stoff queer erzählt wird, sondern natürlich wird es die Stoffe, die es jetzt schon gibt, weiterhin geben. Aber dass es auch andere Stoffe gibt und dass die auch gefördert werden, dass die, ja, ich glaube, dass es Listen braucht und dass man da mehr Druck machen muss und dass es mit dem freien Willen nicht wirklich so klappt.
Aber die Sachen müssen dann auch konsumiert werden. Ne? Das heißt, die Sender oder die Verleiher werden sagen, na gut, wir haben es jetzt zweimal probiert und das will halt niemand sehen. Das ist ja das entscheidende Argument. Das heißt, es ist ja auch eine Art Erziehungsprozess oder Gewöhnungsprozess, den wir machen. Du hast in deinem Interview gesagt, Karin, dass das Publikum ja generell bereit ist, einen Spagat mitzumachen. Das heißt, Sachen in einem Film zu akzeptieren, die sie eben normalerweise im normalen Leben nicht akzeptieren oder sich nicht vorstellen würden. Da frage ich mich, ja, Spagat, brauchst du da nicht Dehnungsübungen? Also muss man nicht einfach auch im Programm die Leute auch ranführen?
Sonst wird's gefährlich. Du brauchst auf jeden Fall Dehnungsübungen, ja, bevor du den ersten Spagat machst.
Jetzt habe ich mal ein schönes, passendes Bild gefunden. Naja, aber,
ja, total gut.
Du weißt, was ich meine. Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwelche Stoffe zu produzieren, damit es was Diverses gibt. Nein, das guckt da niemand, sondern wie kann man dem Publikum tatsächlich
aber
das vermitteln?
Die Frage ist ja, geht es um das Publikum? Geht es wirklich um das Publikum, das ja bereits andere Stoffe konsumiert? Es gibt andere Stoffe aus den USA, es gibt aus Großbritannien, es gibt Stoffe auf Netflix und Amazon und sonst wer, die schon ganz andere Geschichten erzählen als wir hier und die werden konsumiert. Und das, die Frage ist, ich bin gleich fertig, aber also wir leben seit einfach einer sehr, 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 sehr langen Zeit in einem patriarchalen System. Und natürlich kann man das nicht von heute auf morgen aufbrechen. Das ist auch schon ganz doll mit der MeToo-Debatte seit 2014 passiert, Gott sei Dank. Und das braucht natürlich diese Veränderungsprozesse, aber auch die ganze Arbeit, die Black Lives Matter macht, ist ja auch so wichtig. Also auch dort bewegt sich etwas und ich glaube, dass da weiter Druck passieren muss und dass man, natürlich kann man jetzt keine Revolution anzetteln und die Leute von ihren Sitzen schmeißen.
Warum eigentlich nicht? Ich meine, das Geld ist dafür da, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dafür da, Diversität abzubilden und ich habe nicht den Eindruck, dass sie das in den letzten 10, 20 Jahren auf die Reihe bekommen haben.
Ja, ich glaube, aber da sind ganz viele verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Ich glaube zum Beispiel, also ich fand gestern so toll, Jonathan hat es so schön gestern gesagt, diese Angst davor, andere Perspektiven zu zeigen, ne? Als wäre das etwas Bedrohliches. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass man gerade, wenn wir Filme gucken oder so, oder Bücher lesen, wir wollen doch andere Welten gezeigt bekommen. Wir wollen doch andere Perspektiven sehen. Wir wollen doch in andere Leben und andere Möglichkeiten hineingucken. Und das finde ich so gut. Und ich meine, wir sehen ja, dass die Öffentlichen seit Jahren immer weiter an Publikum verlieren. Und das liegt natürlich ganz klar daran. Also ich hab gerade drei Drehbücher auf dem Tisch und in allen diesen drei Drehbüchern geht es um Familien. Und zwar Vater, Mutter, zwei Kinder. Und wie viele Freunde und Freundinnen habe ich allein in meinem Freundeskreis, die alleinerziehend sind, neuen Partner haben, etc., etc. Also da wird sowieso nur so ein und dann darf noch eine schwule oder lesbische Figur noch so am Rand mitspielen.
Der Bruder
oder genau.
Oder der lustige Freund.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch interessant mit dem Bruder, was du gerade ansprichst. Ne? Ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass dieses Stigma natürlich nicht nur für diese 7-8% wichtig ist und entscheidend ist, sondern es ist für die Eltern, die sich Sorgen machen um ihr Kind, dass das Kind in der Gesellschaft irgendwie seinen Platz findet. Das sind die Großeltern, das sind die Geschwister, das sind Onkel, Tanten, Freunde etc. etc. Inzwischen ja auch viele Kinder. Und dieses Bewusstsein, dass dieses Stigma eben nicht nur für diese kleine Gruppe ganz entscheidend ist, sondern wirklich, da hängen so viele Leute dran. Man ist ja nicht in einem Raum alleine. Und ich finde, das wird noch zu wenig, dieses Bewusstsein ist auch im Film und Fernsehen viel zu wenig, dass das ein Netz ist, dass das nicht eine Person ist, die
genau, dass wir keine Identitätspolitik, was ein negatives Wort ist, dass wir jetzt nicht nur uns da sehen wollen, sondern dass es tatsächlich die Gesellschaft darstellen soll und dass es einfach um Realitäten geht.
Allein wenn du die Eltern schon dazu zählst, bist du schon bei einem Viertel der Gesellschaft.
Ja, man könnte heulen, wenn man allein an die ganzen Kinder denkt, die in Regenbogenfamilien aufwachsen und nie etwas Entsprechendes sehen. Wir sind uns hier einig, also wir müssen uns hier nicht überzeugen, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie bekommen wir das gelöst? Und ich habe so ein bisschen die Angst, also ich teile euren Optimismus da nicht so ganz, wenn ihr sagt, wir reden hier mit Leuten und die wollen mit uns sprechen und die wollen das irgendwie verändern, weil ich glaube, dass natürlich immer jeder mit euch sprechen will. Das ist ja das Tolle. Ihr habt einen Machtfaktor geschaffen. Keiner möchte sich mit so vielen populären Schauspielerinnen anlegen, außer die FAZ, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, sie möchte das auch nicht mehr.
Weiß ich nicht. Aber nein, versteht ihr, was ich meine? Es geht ja nicht darum, dass man uns jetzt recht gibt, sondern ich frage mich ernsthaft, wo ist der Teil in der Struktur, wo wir das irgendwie tatsächlich so ändern können, dass dieser Mut, es braucht ja irgendjemand, das ist ein Teufelskreis. Ne? Die Produzenten sagen, das geht nicht, weil der Sender will das nicht. Der Sender sagt, ich will nicht, weil das Publikum will es nicht.
Publikum haben wir erstmal also es ist relativ klar, dass das Publikum es will. Die wollen andere.
Die Frage ist aber, die wollen es aber auch anders. Sie wollen zumindest nicht so, wie es ihnen jetzt präsentiert wird. Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwo das Bestehende ein bisschen umschreibt, sondern es geht darum, dass man das generell sehr viel diverser sieht, wie du das auch gerade gesagt hast, dass man andere Realitäten abbildet. Das hieße doch, dass man braucht eine große Drehbuchinitiative, man braucht ein großes Nachdenken darüber, welche Rollen, welche Geschichten, welche Themen wollen wir überhaupt erzählen. Das ist eine viel grundsätzlichere Art, wie sich das die deutschen Medien oder die deutsche Film- und Fernsehlandschaft aufstellen müsste. Das hatte was mit Förderentscheidungen zu tun, das hat was mit Redaktionsentscheidungen zu tun.
Es hatte vor allem was mit Lust zu tun, ob ich das mit Lust betreibe oder nicht. Also ich glaube, diese Lust, die muss, glaube ich, die muss gespürt werden, dass man das nicht als dieser immer wieder zitierte Auftrag, dass man es nicht als Auftrag sieht, sondern wirklich als da ist was zu holen.
Wir sind so einig, wenn es jetzt einen ganz, ganz tollen Film gäbe, der super erfolgreich das alles machen würde, was wir gerade fordern, dann würde es auch andere geben. Ne? Das ist ja das Prinzip.
Filme gibt es ja. Das ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Die gibt es vielleicht nicht in Deutschland, aber du hast internationale Vergleiche. So ein Film wie Porträt einer jungen Frau in Flammen ist einfach, das ist einfach ein irrsinnig guter Film. Und das hast du als Vorbild. Das ist doch nicht so schwer.
Nein, die Frage ist, ob der deutsche Markt, auch wenn wir sagen, der ist eigentlich schon offen, aber der Beweis ist ja noch nicht angetreten, dass der deutsche Markt mit deutschen Geschichten so etwas konsumieren würde. Ja, so, das ist die Frage. Wie kommen wir da hin? Oder ist das gar nicht die Frage?
Doch, natürlich ist das die Frage, wie. Also, ich finde, was wolltest du sagen? Nee, sagst du. Also ich habe auch nicht die Lösung. Also für mich zuerst mal überhaupt miteinander zu diskutieren und das einzufordern. Also das einzufordern, und das merkt man ja aufgrund dessen, dass die Leute wirklich sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Und also ich bin mir sehr sicher, wir werden nicht mehr aufhören, das einzufordern, bis es stattfindet. Und also dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass da was schief läuft, das ist ja, also darüber müssen wir nicht sprechen. Das wissen wir, das wissen die ja auch. Die sehen ja auch, wie die Zuschauer den wegrennen und wie andere Sachen konsumiert werden. Das heißt, die suchen, glaube ich, auch händeringend nach Lösungen, wie was verändert werden kann. Und dass bestimmte Leute ihre Position nicht aufgeben wollen, sondern sich festkrallen am Stuhl, ist natürlich auch klar. Ne? Also niemand gibt freiwillig den eigenen Stuhl ab. Und das ist eine Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dass wir Stühle aufteilen vielleicht? Dass einfach andere, also ich glaube, dass die Art und Weise, wie Geschichten entwickelt werden in den USA, also ist ja eine ganz andere Art und Weise. Also
Writers Rooms beispielsweise, wo es diverse Teams gibt, die an Stoffen arbeiten.
Hier schreibt ein Autor an einem Tatort Buch, der andere Autor an einem anderen Tatort Buch. Manchmal sind die auch ziemlich offen, sodass man die, glaube ich, auch an das eine Team geben könnte oder an das andere Team. Also ich meine, das ist so unspezifisch und es verändert sich, sobald du da verschiedene Leute ransetzt. Und Entschuldigung, jetzt nicht vier weiße Cis-Heteromänner. die alle ins gleiche Horn blasen, sondern selbstverständlich irgendwie unterschiedliche Perspektiven an den Tisch holst, weil du weißt, dass das muss der Ausgangspunkt sein. Also ich genauso, wir hätten doch jetzt auch nicht das SZ-Magazin machen können mit sechs weißen Frauen. Also da müssen, ja, ich mich macht das so wütend alles.
Dabei bist du doch eigentlich so glücklich und so sexy.
Ah, okay, du willst mich ärgern. Mein Johannes, den kurzen Moment von Sexiness und Glücklichsein kannst du mir ja lassen.
Ich finde, Wut kann durchaus was
sein. Das finde ich allerdings auch.
Nein, natürlich macht es mich wütend, weil sozusagen das, weil es eben nicht so leicht geht und weil es so eine lange Geschichte ist. Und also ich meine, wir müssen dankbar sein all den Leuten, die bereits das hier erkämpft haben, wo wir jetzt sind. Und das ist anstrengend. Und das macht zuerst mal keinen Spaß. Es macht auch den Leuten keinen Spaß, die sich jetzt mit uns auseinandersetzen müssen. Weil klar ist das geil. Ich mache hier irgendwie mein Ding und alles läuft fein. Dann komme ich nach Hause und alles ist gut. Und jetzt wollen wir auch im Raum stattfinden. Und das ist erstmal anstrengend. So. Und ich glaube aber, dass so wie es in anderen Ländern auch passiert ist, dass es eine Quote gibt. Frauenquote gab es vorher auch nicht. Es wurde gesagt, es gibt halt leider keine guten Regisseurinnen. Würden wir ja einstellen, aber die gibt es halt nicht. Das ist natürlich, das kann ich nicht mehr hören. Das ist Quatsch. Was ist das für ein Argument? Das heißt, im Zweifel wird es das brauchen.
Habt ihr den Eindruck, dass die 185, dass die da neben, hinter bei euch sind, wenn es um diese Kämpfe jetzt in der Ebene geht, also das heißt, wenn ihr jetzt die Gespräche führt, oder haben die meisten gesagt, okay, ich gebe meine Unterschrift, ich habe mein Bild da gegeben, aber macht ihr mal.
Ich glaube, das wird so und so sein. Was ganz klar ist, ist, dass natürlich jetzt 185 Leute da sind, die in ihrem Arbeitsumfeld gegebenenfalls was sagen können, die vorher nichts sagen konnten. Und ich glaube, das ist der große Zugewinn. Weil es natürlich, das war ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das als Gruppe machen. Einmal, um die Strukturen zu benennen, aber vor allen Dingen auch, damit es als Thema in unsere Branche getragen wird. Und das ist natürlich nichts Besseres als 185 Leute, die immer wieder an kleinen Orten kleine Sachen verändern, bis sich so langsam das aufweicht.
Habt ihr den Eindruck, dass sie das alle heute nochmal machen würden, oder habt ihr schon von Leuten gehört, die sagen, oh, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich einbricht, dann würde ich das nie wieder machen?
Also ich habe bisher nur von Leuten gehört, die gesagt haben, wie toll und ich bin so stolz, dabei zu sein.
Ja, und ich auch. Und auch im Gegensatz, Leute, die es jetzt bereuen, die uns abgesagt haben, also die gesagt haben, sie machen nicht mit, und die jetzt sagen, dass sie es bereuen oder dass sie gerne irgendwie mit ins Boot geholt werden.
Macht ihr dann irgendwie so alle zwei, drei Monate ein Update, dass ihr jetzt ein paar Namen sammelt, damit es wieder diesen Massen- oder zumindest diesen Gruppeneffekt gibt? Ist das die Idee?
Wir möchten gerne, dass es die Möglichkeit gibt, sich uns anzuschließen, weil wir eben, das schreiben wir auch in dem Manifest, wir wollen eigentlich, dass Coming-Outs überflüssig gemacht werden, und wir wollen vor allen Dingen eben ja auch diese Sicherheit der Gruppe bieten. Und ich glaube, dass wir arbeiten da gerade noch dran, wie man das genau machen kann, dass man sich dem anschließen kann. Aber ich denke, das wird auf kurz oder lang wird das auf jeden Fall eine Möglichkeit sein.
Glaubt ihr, dass man ohne diesen Druck, ohne diese Angst, dass man auch ein besserer Schauspieler, eine bessere Schauspielerin sein kann oder ist? Kann man jetzt sein Potenzial noch mehr ausspielen?
Ich glaube, es ist immer ein Vorteil, wenn du angstfrei in eine Rolle reingehst. Es ist immer ein Vorteil, wenn du dich selber betrachten kannst auf eine ehrliche Art und Weise, kannst du auch die Rolle, mit der du zu tun hast, ehrlicher angucken. Ich glaube, das ist ein Vorteil, ja.
Seid ihr stolz auf euch?
Ich bin stolz auf Gude.
Ich bin stolz auf Kari.
Ja, wir sind stolz. Also ich spreche irgendwie, nein, sehr stolz, also nicht nur auf mich und auf Godehard, sondern wirklich auf die Menschen, die hier den Weg mit uns gegangen sind und auch jetzt die ganze Zeit gehen, also seit Monaten. Also wir haben eine Gruppe von jetzt ungefähr 20, 30 Leuten, die wirklich sehr, sehr viel dafür arbeiten und ganz viel.
So eine Art Leitungsgruppe, oder
wie wird das? Ja, die sich Pressegruppe, mit denen, mit der wir all diese Pressetermine wahrnehmen, mit denen wir darüber sprechen, auch deine Fragen besprechen. Also wie kann man etwas ändern? Was müssen wir tun? Und wie können wir, was ist der nächste Schritt? Und genau die Fragen, die du vorhin einmal gestellt hast, werden wir jetzt zu einer Organisation, zu was werden wir? Also was, also, und das wächst stetig. Und ich wirklich verneige mich vor allen, weil ich das sehe und höre, was die da reinstecken. Und das ist halt, hat sehr viel mit einem persönlich zu tun. Das ist nichts von außen, sondern da sind, also gerade, ich merke, dass gerade die Personen, die nicht binär sind zum Beispiel, dass die sich immer wieder erklären müssen. Also und immer wieder erneut Diskriminierung erfahren. Alltagsdiskriminierung aufgrund dessen, dass das halt noch nicht angekommen ist, dass das nicht sichtbar war. Und um es sichtbar zu machen, müssen sie sprechen und das ist halt, ich bin sehr stolz auf wirklich alle Personen, die da so viel investieren und auf das, was wir gerade bewegen. Und die Reaktionen, wir bekommen extrem viele Reaktionen von Leuten, die uns schreiben. Und die sind sehr, sehr berührend. Und also bis hin zu wirklich Nachrichten, die ich persönlich bekommen habe von Menschen, die ich nicht kenne, die aber gesagt haben, aufgrund unserer Aktionen haben sie sich getraut, ihrer Familie, also sich zu outen vor ihrer Familie, dass sie...
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ihr habt es eigentlich für euch gemacht, ihr wolltet die Situation in eurer Branche verbessern, aber natürlich hat das eine enorme Auswirkung auf die gesamte Community. War euch das von Anfang an bewusst, dass, was ihr damit auslösen könntet?
Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, das Ausmaß, was es jetzt angenommen hat, ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich zu viel Angst gehabt, dann hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
Was daran hättet ihr dann Angst machen können?
Ja, diese Kraft, die das entwickelt, das ist natürlich auch, also...
Beschreib das mal.
Wie bitte?
Beschreib das mal. Was ist diese, diese
Kraft? Also eben, dass plötzlich Entscheidungsträger sich melden und dass man sie mit denen an einen Tisch setzt oder so.
Das ist natürlich ein Wunsch. Wie denn gedacht? 185 Schauspielerinnen auf der Titelseite des Süddeutschen Zeitungs.
Ja, aber 185, wie gesagt, am Anfang dachten wir sind glücklich, wenn wir 50 werden. Also diese 185 ist für mich eine vollkommen absurde Nummer. Also irgendwann war dann, es wurden halt immer mehr, es war auch so lustig mit dem Süddeutschen Magazin, weil der Chefredakteur, der Tim Klotzek, der war immer so ganz gelassen und so, ja, da gucken wir mal, aha, jetzt sind 60, ja, dann sagen wir mal, vielleicht werden es 80, oder? Das können wir doch noch 20 dazu. Oder so, ja, ich glaube auch, so in ein paar Wochen sind es dann noch 20 mehr und dann waren es schon irgendwann 100 und plötzlich waren es 150. Und also es wurde ja immer mehr und
Vielleicht machen die den Titel einfach jedes Jahr einmal, dass man einfach jedes Jahr
macht. Ja, das könnte man
aber was zum Beispiel auch noch, weil du hast gefragt, wie sich das anfühlt, auch die Solidarität, die wir erfahren von den Leuten. Also wirklich auch gerade diese persönlichen Geschichten von Leuten zu hören, die wirklich sagen, dass, also ich habe etliche Nachrichten bekommen, dass Leute sagen, jetzt können sie anders zur Arbeit gehen. Und dass sie uns so dankbar sind dafür, dass wir diese
aber ich glaube, ich muss verraten, die Community lässt euch jetzt nicht mehr los. Ne? Ihr seid natürlich, ihr habt jetzt was ganz besonders Tolles auf die Beine gestellt und man will euch natürlich sehen. Man wird euch auf Veranstaltungen einladen, man wird Statements von euch haben wollen. Ihr spielt jetzt auch eine Rolle, die weit über das hinausgeht, was ihr eigentlich vorhattet. Grenzt ihr euch da ab oder schmeißt ihr euch da rein oder wie geht ihr damit um?
Also wir wollten, das war, also apropos Abgrenzung, wir haben am Anfang gleich gesagt, wir wollen nicht als diese sechs, also in dem Interview, ne, es war irgendwie klar, natürlich die Leute, die da in dem Interview reden, da werden natürlich Anfragen kommen. Und wir haben relativ schnell gesagt, dass wir eben als Gruppe auftreten wollen und auch wirklich breit auftreten. Also das ist wirklich dass wir wirklich das Thema ins Zentrum stellen, dass wir sagen, das Thema ist der Promi und der Rest tritt dahinter zurück oder es geht wirklich immer ums Inhaltliche. Und ich fand es jetzt auch total schön zu sehen, dass wirklich, ich habe dann Nachrichten gesehen, zum Beispiel aus Stuttgart gab es so eine Zeitung oder in Braunschweig oder ich glaube in Regensburg oder Ulm, so, wo plötzlich die Zeitungen geschrieben haben, ja, auch aus Braunschweig sind
stolz,
drei,
ne, genau,
Leute
dabei. Ja,
das hat plötzlich sowas von Lokalpatriotismus.
Auch wir haben einen von Act Out hier bei uns.
Ja, und das ist natürlich total irre und total schön, dass das plötzlich wie so eine, wir haben auch Gold gewonnen, also wir sind Papst, also so ein Ding hatte das. Und das ist, das war echt beglückend, diese Sachen zu sehen.
Ich hoffe, dass die Community auch von euch lernt. Also mir hat das total beeindruckt. Und ich hätte das, Karin und ich hatten uns vor einem halben Jahr darüber unterhalten. Ich habe das nicht geglaubt, dass das funktionieren könnte, weil ich nicht dachte, dass man so viele Leute und so ein Dach bekommt. Meine Einschätzung war die, dass das Hauptproblem dieser Voyeurismus, diese Boulevardisierung war, was ja auch Ulrike Volkerts sagt im SZ-Magazin. Und das Verblüffende finde ich, dass man könnte ja meinen, je mehr Leute sich, ne, umso skandalöser, umso voyeuristischer wird drauf geguckt, aber das Gegenteil ist ja passiert. Das finde ich das Faszinierende. Wenn ihr euch jetzt alleine geoutet hättet, wäre das auf der Titelseite der Bildzeitung gewesen. Und so haben die das kleingefahren. Und das finde ich toll. Das habe ich nicht geglaubt. Muss ich ehrlich sagen, mein Respekt, dass ihr das so durchgezogen habt. Weil im Nachhinein sagen natürlich immer alle, ja klar. Aber ich war auch einer von denen, die gesagt haben, das bedurfte tatsächlich Mut, was ihr da gemacht habt. Und das bedurfte tatsächlich Leute, die auch integrieren können. Sonst hätte das nicht funktioniert. Das, glaube ich, muss mich auch mal bewusst werden, was für ein wertvolles Konstrukt ihr hier geschaffen habt und dass man das auch, glaube ich, weiter schützen muss, damit das auch so bleibt, oder?
Ich glaube, das Wichtige waren wirklich, was Karin vorhin auch schon gesagt hat, wirklich die persönlichen Gespräche mit den Leuten. Also das war total zu spüren, dass natürlich viel Angst, viel Unsicherheit da ist und bei Karin und mir ja auch, aber wir mussten immer so tun, als wären wir schon so voll im Saft und wäre alles klar, ganz klar. Nee, natürlich haben wir auch unsere Ängste natürlich geteilt, aber auch immer das versucht klarzumachen, wie wichtig das ist und wie wichtig dieser Schritt ist und wie wichtig die Teilnahme auch daran ist. Ne? Und ich wollte nochmal auf das zurückgehen, was ich vorhin gesagt habe mit der Identität, ne? Dass es eigentlich eine negative Identität ist, die dadurch entsteht, dass die Gesellschaft beschlossen hat, dass das nicht okay ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist so wichtig, dass man sich aufmacht für andere Gruppierungen, die ein ähnliches Schicksal haben. Und dass es eben da nicht, eben gerade nicht um Identitätspolitik geht, sondern es geht darum zu begreifen, dass diese ganzen Sachen einfach, diese Leute ausgeschlossen werden für eine Sache, für die sie nichts können. Und dass man sich diesem Bewusstsein, dass man gemeinsam versucht, diese Ausgrenzung einfach obsolet zu machen und einfach zu überwinden. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass Diversität einfach viel weiter gedacht wird. Also dass es wirklich nicht um, weil wir hätten bei Homosexualität bleiben können, aber es war nicht das, was wir wollten. Wir wollten es weiterfassen.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich euch einen Bogen schlagen zu anderen Podcast-Folgen, wo ich euch frage, unser kleines Ritual, gibt es eine Person, mit der ihr euch mal treffen würdet von den Gästen, die hier schon mal waren? Und warum?
Also ich habe ja schon gesagt, dass wir auch innerhalb der Gruppe über Sexualität reden wollen und deswegen...
Christina Marleen.
Genau.
Ihre.
Warum?
Ja, warum? Ich hab
Christine Marleen, Sexarbeiterin, das war die Weihnachtsfolge, für all die es noch nicht gehört haben, kann ich sehr empfehlen, wo wir auch über das Nicht-Sex-Haben gesprochen haben, also nicht nur über das Sex, sondern auch über das Nicht-Sex-Haben.
Also ich finde das auch so spannend, also das ist auch etwas, was nicht anerkannt ist, irgendetwas von außen gemacht wird, was es für manche gar nicht ist, die es arbeiten und ich finde das super spannend, also wir kennen uns ja ein bisschen privat. Aber weil es so eine ferne Arbeitsrealität ist von dem, was man selbst macht. Ich finde das
super spannend, dass ihr euch jetzt diesen Gast, hätte jetzt ganz andere Leute getippt. Finde das super
wirklich?
Spannend.
Dass, ja. Wen hättest du getippt?
Weiß ich nicht. Irgendjemand, der weiter weg ist. Keine Ahnung, Ralf König oder so. Weißt du?
Gegen Ralf König hätte ich auch nichts. Nein. Letztlich ist es wahrscheinlich total interessant, mit jedem zu reden.
Ja, also, mir geht es natürlich darum, damit will ich die Folgen ja ein bisschen verknüpfen, weil jeder hier hat eine völlig andere Perspektive und ich versuche natürlich auch Gemeinsamkeiten rauszufinden. Und deswegen finde ich es sehr spannend, dass ihr jetzt gerade auf dem Punkt Sexualität am Schluss nochmal
sprechen. Ich fand es so interessant, bei dem Podcast... Ihr habt ja darüber gesprochen, dass es Bestrebungen eben auch wieder gibt, das zu verbieten. Und ich finde, das ist einfach eine Möglichkeit für Bedürfnisse auch. Ja. Und das ist so ein starkes Bedürfnis, Sexualität. Und das ist auch ein ein wichtiges Bedürfnis und wichtig auch, wie man dann damit umgeht. Jeder für sich selber ist natürlich unterschiedlich, ne? Aber ich finde das schon, deswegen interessiert mich das.
Spannend.
Ich finde das super. Also ich finde auch diesen Aspekt, dass das ist ja vielleicht etwas, was uns ein bisschen nah ist, anders nah als zu den anderen Personen, die einen Beruf ausüben, den eigenen Körper zu benutzen. Das ist ja mein Körper und es gibt viele Arbeiten, Professionen, Berufe, wo ich meinen Körper nicht wirklich doll benutze und das wir auch und das auf eine Art und Weise sozusagen im Sexuellen. Ich finde das super spannend, auch die Frage, inwiefern kann man das trennen oder nicht trennen, was macht das mit einem und finde ich.
Da reden wir dann nochmal in einer späteren Podcast-Folge drüber. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, liebe Karin, lieber Godehard. Danke für das, was ihr für die Community gemacht habt und viel Kraft, das jetzt auch weiterzuführen irgendwie. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und ja, bleibt uns treu. Bis ganz bald. Dankeschön. Danke euch beiden.
Dankeschön.